SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Katharina Borchert. Heute zur Frankfurter Buchmesse, die in etwa 2 Stunden zu Ende geht. Bunt und lebendig wie immer war sie. Ein riesiger Jahrmarkt mit Büchern, Lesungen und Promis, mit Crepe, Pommes und Eis, mit Fotos, Autogrammen und Lesetipps. Die ganze Welt im Kleinen, auch das war und ist die Messe. Und so war sie dieses Jahr, passend zur Weltlage, auch ein wenig tumultös. Die Rede von Slavoj Žižek zu Israel und Gaza gleich zu Anfang. Und der nicht überreichte Literaturpreis für die palästinensische Autorin Adania Shibli. Das wurde viel diskutiert. Andere Preise wiederum wurden verliehen, der Friedenspreis des deutschen Buchhandels an Salman Rushdie zum Beispiel. Und auch der deutsche Jugendliteraturpreis. Davon berichten wir in dieser Sendung. Und was die Buchbranche außerdem umtrieb, dazu habe ich mich einfach mal direkt unter Verlagsleuten umgehört.
Also die Buchmesse ist natürlich das dringendste Thema, sind die Bücher, die jeder dabei hat und von denen er den anderen erzählen möchte aus aller Welt. Insofern ist das immer das überbordende Thema für uns alle sein. Es ist ein sehr vielschichtiges, vielstimmiges Thema. Wenn es dann vielleicht noch 2 andere Themen gibt, die man ein bisschen präziser fassen kann, ist es für uns deutsche Verlage die Sorge davor, dass Sendungen wie die Ihre, also diese vermittelnden Institutionen, die unsere Bücher, unsere Vielstimmigkeit ebenso vielstimmig an das Publikum vermitteln, die wir dringend brauchen, dass die zunehmend verloren gehen. Und dann schwebt natürlich mit dunkelster Wolke der Nahostkonflikt über uns allen und auch über ganz vielen Gesprächen.
Also am meisten diskutiert wird einfach der Israel-Palästina-Konflikt und inwieweit er hier auf der Buchmesse wiedergespiegelt wird. Also dass es Absagen gibt, dass es ein großes Problem mit einem Preis gibt. Also für mich ist das das vorherrschende Thema.
Für mich sind die Themen der Messe dieses Jahr ganz klar einmal Israel und die schrecklichen Vorgänge dort. Und das Gute an der Frankfurter Buchmesse ist, dass es diskutiert werden kann, dass mit der Rede von Slavoj Žižek ein vielleicht provokatives Statement gegeben wurde, dass der Penn Berlin aber ein Podium organisiert hat, wo israelischstämmige oder jüdische Autoren zu Wort kommen, moderiert von Esther Shapiro. Das war eine sehr gute Diskussion, die ich verfolgt habe, differenziert und gleichzeitig natürlich sehr berührend. Ein anderes Thema in ganz anderer Richtung auf der Buchmesse ist, glaube ich, künstliche Intelligenz, die gesamte Verlagsbranche beschäftigt. Aus rechtlichen Gründen ist das nicht eigentlich Plagiat. Wie gehen wir aber damit um? Denn wir müssen damit umgehen. Wie schützen wir unsere Bücher, unsere Autoren? Aber wie gehen wir vielleicht auch kreativ damit um? Das sind Themen, die ich auch von vielen Agenturen und anderen Leuten, denen ich begegnet bin, gehört habe. Und ansonsten geht es um die zeitlos guten klassischen Bücher, die Literatur unserer Gegenwart, Wiederentdeckung, Familiengeschichte, individuelle Geschichten, also da findet jeder etwas.
Und es ist auch dieses Jahr ein besonderes Jahr, weil Slowenien Gastland hier ist und es freut uns, dass wir uns gut alle vorstellen können, unser kleines Land in ganz Europa.
Für mich so eine der Kernfragen ist, wie können wir umgehen, wie können wir entgegenwirken der Erosion der Lesefähigkeit. Also, dass immer weniger Menschen in der Lage sind oder zu sein scheinen, allen Studien zufolge, komplexe Texte zu erfassen, was natürlich verheerende Konsequenzen für die gesamte politische Kultur und gesellschaftliche, öffentliche Debatte, Gesellschaft überhaupt hat. Und damit in Zusammenhang stehend die Frage, was ist eigentlich das öffentliche Gespräch, wenn immer mehr ihr individuelles Potpourri an Medienkonsum selber aussuchen und man in sozialen Medien eben das bekommt, was man sich ausgesucht hat und damit eben das immer Gleiche immer verstärkt wird und es völlig mangelt an Diversifizierung dessen, was man überhaupt wahrnimmt und insofern die öffentlichen Orte immer weiter zerfallen, wo man auch mit dem konfrontiert wird, was man nicht schon weiß, wo man auf Neues stößt und deswegen überhaupt auch mit anderen Bereichen der Gesellschaft im Kontakt bleibt, im Austausch bleibt, die man nicht im unmittelbaren Umfeld hat.
Das waren der Verleger Jonathan Beck, Katharina Wilz vom Verlag Klett-Cotta, Sabine Baumann, Programmleiterin bei Schöffling, der Slowene Robert Kusmic und Daniela Seel vom Verlag Cookbooks. Und dazu spielt Bratko Bibic, Akkordeonspieler aus Slowenien. Akkordeon Tribe heißt seine Band, Sea of Reeds das Album. Dieses erste Stück klingt, finde ich, wie ein Gespräch. Heute Vormittag erhielt Salman Rushdie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Der Festakt in der Frankfurter Paulskirche wurde live im ZDF übertragen, vielleicht haben Sie das verfolgt. In seinen Romanen und Sachbüchern, so lobt die Jury, verbindet Rushdie erzählerische Weitsicht mit stetiger literarischer Innovation, Humor und Weisheit. Dabei beschreibt er die Wucht, mit der Gewaltregime ganze Gesellschaften zerstören, aber auch die Unzerstörbarkeit des Widerstandsgeistes Einzelner. Zitat Ende. Was sicherlich auch für Rushdie selbst gilt, der vor gut einem Jahr Opfer eines Anschlags wurde und dabei ein Auge verlor. Trotzdem reiste er an. Cornelia Zetsche war für uns dabei.
Feststimmung am Sonntagmorgen in der Frankfurter Paulskirche. Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Wo vor 175 Jahren um die erste deutsche Verfassung und Grundrechte wie Meinungsfreiheit gerungen wurde, rühmte Laudator Daniel Kehlmann den Freund als Superhelden, der manchen seiner Romanhelden ähnelt. In der bis zum letzten Platz gefüllten Paulskirche führte er durch Rushdies Werk und charakterisierte den Friedenspreisträger als hochgebildeten Autor, der uns die Menschennatur unter verstärkter Linse zeigt, dem keine Zeitströmung, kein geistiger Windhauch verborgen bleibt, der alles, was wichtig ist, als Erster wahrnimmt und in Kunst transformiert. Ob er, nur wenige Wochen nach dem Messerangriff, den er nur knapp überlebte, schon über Star Wars sprach, ob er Cervantes Quixote zur postmodernen amerikanischen Road Novel machte, ob er noch vor dem 11. September in Fury den Schatten über Manhattan skizziert, in Golden House vor Trumps Wahl einen ebensolchen Präsidenten zur Witzfigur machte oder in die satanischen Verse fundamentalistischen Terror beschreibt, für Kehlmann ist Rushdie einer, der alles sieht und sichtbar blieb, selbst im jahrelangen Versteck nach Ayatollah Khomeinis Fatwa, als er zum berühmtesten Unsichtbaren wurde, während die internationalen Geschäfte mit Iran weiterliefen.
Im Angesicht seiner schier unsinnig großen Lebensgeschichte erlaube ich mir, Salman eine veritable Rushdie-Romanfigur zu nennen. Unbestritten einer der großen Erzähler der Literaturgeschichte. Der vielleicht wichtigste Verteidiger der Freiheit von Kunst und Rede in unserer Zeit, vor allem aber ein weiser, neugieriger, heiterer und gütiger Mensch und somit der würdigste Träger, den es für diese Auszeichnung, die ja als Friedenspreis ausdrücklich nicht nur künstlerische, sondern auch humanistische Größe würdigt, überhaupt hätte geben können.
Er glaube an Geschichten, der Mensch definiere sich durch Geschichten, er sei ein erzählendes Tier, hat Salman Rushdie immer wieder gesagt. Und so nimmt es nicht Wunder, dass seine Frankfurter Dankesrede eine Serie wundersamer Geschichten wurde. Geschöpft aus der Vorratskammer der Mythen und aus Harons Meer von Geschichten, auf dem wir alle segeln. Er zuallererst, schließlich wurde Rushdie 1947 in Bombay geboren, aus indischen Legenden und dem Panchatantra, altindischer Fabeldichtung über Hinterlist und Verrat menschlicher Tiere. Ob im Mahabharata, bei Homer, dem Zauberer von Oz oder den Brüder Grimm, in allen Geschichten kostet der Frieden einen blutigen Preis und Jahre des Unfriedens. Frieden scheint ohne Zerstörung nicht zu haben, sagte Rushdie, der selbst ein Auge verlor durch einen islamistischen Attentäter. Aber Rushdie wäre nicht er selbst, hätte er für die Frankfurter nicht eine fabelhafte Idee. Immerhin steckt in Salman das Wort Salamat, was so viel wie Frieden bedeutet. Fabeln hätten sein Werk beeinflusst, aber auch ein Friedenspreis habe etwas entschieden Fabelhaftes an sich, sagte Rushdie in seiner Dankesrede. Ihm gefiele der Gedanke, dass der Friede selbst der Preis ist, dass die Jury Magisches kann, gar Fantastisches. Eine Jury weiser Wohltäter, so unendlich mächtig, dass sie einmal im Jahr und keinesfalls öfter einem einzigen Menschen und keinesfalls mehr mit Frieden für ein ganzes Jahr belohnen darf. Gerne in Form eines Jahresvorrats vom edlen Jahrgang eines Pax Frankfurtianer. Sagt's, erfindet sogleich neue Geschichten und ist im nächsten Absatz schon wieder zurück aus der Zukunft in die Gegenwart. Rushdies Romane sind Feuerwerke aus Märchen und politischer Realität. Sie handeln immer von allem. Auch seine fabulöse Frankfurter Friedenspreisrede spannte den Bogen von Oppenheimer bis Barbie, von Krieg und Frieden und von der Ukraine bis Israel, für die Frieden in weiter Ferne scheint. Und noch mehr warnte Rushdie vor den Gefahren im Innern. Wir leben in einer Zeit, von der er nicht geglaubt habe, sie erleben zu müssen. Einer Zeit, in der die Freiheit, insbesondere die Meinungsfreiheit, ohne die es die Welt der Bücher nicht gäbe, auf allen Seiten von reaktionären, autoritären, populistischen, demagogischen, halbgebildeten, narzisstischen und achtlosen Stimmen angegriffen werde, sagte Rushdie. Eine Zeit, in der sich Bildungseinrichtungen in Bibliotheken Zensur und Feindseligkeit ausgesetzt sehen, in der extremistische Religionen und bigotte Ideologien begannen, in Lebensbereiche vorzudringen, in denen sie nichts zu suchen hätten. Bewegend, wie Sir Simon die Frankfurter Auftritte meisterte, wie er auch in der Paulskirche sichtlich berührt vom langen Applaus getragen wurde, wie er nach dem Attentat im letzten Jahr zurückgefunden hat ins Leben. Dank vieler Ärzte mit weltweiter Solidarität. Woher er seine Energie, seinen unversehrten Humor nimmt, bleibt sein Geheimnis. Sein Optimismus scheint ungetrübt. Eine Rolle der Kunst, eine Funktion der Literatur lehnt er ab und dennoch setzt er auch in seiner Dankesrede ganz auf die Kunst. Literatur bringe Licht ins Dunkel angesichts der Barbaren von heute. Und ich weiß, sagt er, Kunst ist die Antwort auf Philisterei, Zivilisation die Antwort auf Barbarei. In einem Kulturkrieg aber können Künstler und Künstlerinnen aller Art, die Ausübenden jener Kunst, die von den Buchmenschen der Welt Jahr für Jahr in Frankfurt versammelt werden, um sie zu fördern und zu feiern, diese alte Kunst des Buches, sie alle gemeinsam können die Barbaren noch von den Toren fernhalten.
Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels an Salman Rushdie. Heute Vormittag wurde er in der Paulskirche verliehen. Sie hörten dazu einen Beitrag von Cornelia Zetsche hier auf SWR 2. Aus einer Nebensache eine Hauptsache wurde. Das konnte man dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse erleben. Eine Nebensache, so heißt ein Roman von der palästinensischen Autorin Adania Shibli. Ein Roman, der von der Vergewaltigung und Erschießung eines Beduinenmädchens durch israelische Soldaten 1949 erzählt und von der Spurensuche dazu von einer Palästinenserin in der Gegenwart. Der Roman erschien bereits vor anderthalb Jahren, wurde nicht allzu prominent, aber durchaus positiv besprochen. Jetzt sollte er auf der Messe den Literaturpreis bekommen. Nach dem schockierenden Angriff der Hamas aber entbrannte letzte Woche eine sehr heftige Debatte um den Roman. Politische Anklage einerseits, positive Rezensionen andererseits, die Preisverleihung wurde verschoben. Woraufhin sich über 1000, teils sehr prominente internationale Autoren in einem offenen Brief mit Shibli solidarisierten. Eine große Welle, viel Empörung, verfolgt hat all dies Adania Shiblis deutscher Übersetzer Günther Ort, der nicht nur Literatur aus dem Arabischen übersetzt, sondern auch dolmetscht, auch bei Staatsbesuchen. Und auf dessen Einschätzung zu diesem ganzen Fall ich jetzt gespannt bin. Guten Tag, Herr Ort.
Ich grüße Sie, Frau Borchert.
Ja, Herr Ort, hat Sie die politische Aufregung um Adania Shibli überrascht oder dachten Sie schon damals beim Übersetzen, ist ja schon ein bisschen was her, diese Geschichte, die könnte brisant werden?
Es hat mich überrascht und ich habe beim Übersetzen nicht kommen sehen oder den Eindruck gehabt, diese Geschichte ist in einem politischen Sinn brisant. Ich kann mich erinnern, dass ich, nachdem ich den Auftrag erhalten hatte vom Berenberg Verlag, konfrontiert war mit einem Roman, wie man ihn nicht alle Tage aus dem Arabischen vorliegen hat. Insofern, als die Wortwahl sehr genau ist bei Adania Shibli, dass sehr viele subtile Anspielungen darin vorkommen und dass hier eine atmosphärische Dichte geschaffen wird durch das Erzählerische, die auf jeden Fall außergewöhnlich ist. Also, dass ich es mit einem außergewöhnlichen Buch zu tun hatte, das war mir beim Übersetzen klar. Ich habe dieses Buch auch als sehr eindringlich empfunden und eindrücklich empfunden, aber nicht in einem politischen Sinn.
Das heißt, das war jetzt keine reine Auftragsarbeit für Sie, sondern das Werk hat Sie besonders gepackt?
Es war eine Auftragsarbeit, aber ich habe mich natürlich über diesen Auftrag besonders gefreut.
Ja, jetzt gibt es hier auf der Messe eine große politische Debatte. Ja, ausgelöst durch den Roman, durch den Preis. Aber dann wurden auch noch andere Texte hinzugezogen, also außerliterarische Texte. Zum Beispiel eine Petition, die Adania Shibli vor vielen Jahren, 2007, mal unterschrieben hat. Da wird Israel in scharfem Ton mit Apartheid Südafrika verglichen. Und es wurde gefordert, dass aus Gründen kulturellen Boykotts ein Konzert in Israel abgesagt werden soll. Diese Petition wurde jetzt hier auch schon diskutiert. Was jetzt ganz neu hinzugekommen ist, ist ein Vorwurf, der erst in den letzten Tagen vorgebracht wurde. Der bezieht sich auf einen Artikel, den Adania Shibli 2009, ist auch schon wieder ein ganzes Stückchen her, den Adania Shibli zu einem Filmfestival in Toronto geschrieben hat. Ein Filmfestival mit Tel Aviv-Schwerpunkt. Und darin soll Shibli schreiben, das notiert wieder die Taz, jemand möge etwas tun, Zitat, um die israelische Teilnahme dort nicht friedlich über die Bühne gehen zu lassen. Zitat Ende. Dann geht es auch noch um ein, Zitat, explosives Kulturgut und um, Zitat, Sprengstoffe, die ein arabischer Künstler in Toronto bei sich tragen könnte. All dies laut der Taz. Das klingt natürlich sehr krass, aber für meine Ohren auch gleichzeitig irgendwie zusammenhanglos. Ich werde daraus nicht so ganz schlau. Sie haben das arabische Original gelesen, Herr Ort. Was steht denn da nun genau?
Ich habe mich gestern intensiv mit genau diesem Artikel von 2009 nochmal befasst. Zum einen steht dort nicht, dass man eine solche Veranstaltung, an der Israelis teilnehmen oder die eine besondere Nähe zu Israel aufweisen, dass man die nicht friedlich über die Bühne gehen lassen dürfe, sondern sie regt nur an, dass man sich dazu verhalten solle und so etwas nicht einfach über die Bühne gehen lassen solle. Für sich nimmt sie in Anspruch, dass sie auf bestimmten Veranstaltungen, in denen ihr zu viel Israel-Nähe ist, gar nicht teilnimmt. Aber sie schlägt vor, dass andere palästinensische Kollegen von ihr durchaus selbst die Wahl treffen sollten, ob sie teilnehmen oder nicht. Und sie regte nur an, dass eventuell palästinensische Kollegen oder Künstler, die an so etwas teilnehmen, ja sich politisch positionieren könnten und dann so etwas wie Rabatz machen könnten auf einer solchen Veranstaltung. Und das Wort Sprengstoff kommt in diesem Text nicht vor. Es hat sie offensichtlich einen Übersetzungsfehler gegeben. Da schreibt sie von Feuerwerkskörpern, aber auch nicht in dem Sinne, dass man die jetzt auf der Bühne werfen sollte, sondern dass man sich dort mit kulturellen Werken bemerkbar machen solle und nicht nur mit Silvesterkrachern um sich werfen sollte. Aber das ist alles eine Metaphorik, die können wir jetzt hier im Einzelnen nicht darlegen, aber das Wort Sprengstoff kommt ganz sicherlich in diesem Text nicht vor.
Sie sagen, es ist vor allen Dingen ein metaphorisches Schreiben. Sie lesen darin keinen Aufruf zu irgendeiner gewaltsamen Aktion auf diesem Filmfestival.
Also das kann ich komplett ausschließen. Ganz sicherlich gibt es keinen Aufruf zur Gewalt. Es ist eine kritische Bestandsaufnahme speziell dieses Festivals von Toronto und eines damals wohl auch stattfindenden Literaturfestivals in Marseille.
Wir debattieren jetzt hier sehr viel über Texte, teilweise auch schon ältere Texte. Die Preisverleihung von Adania Shipley wurde verschoben, also aus politischen Gründen, aber vielleicht dann auch aus Sicherheitsgründen. War das aus Ihrer Sicht richtig oder falsch, die Verleihung zu verschieben und vielleicht später an einem ruhigeren Ort nachzuholen?
Ich war sehr überrascht und enttäuscht. Natürlich in erster Linie war Adania davon sehr schockiert und demoralisiert, auch aufgrund der Anwürfe, die es seitdem gegen sie gibt, in der deutschen Presse insbesondere. Und ich war in jeder Weise bereit, ich wäre ja dazu ausersehen gewesen, eine Veranstaltung mit ihr zu moderieren, die sehr verantwortlich stattfinden zu lassen, auch im Hinblick darauf, dass wir es mit einer sehr brisanten Nachrichtenlage natürlich zu tun haben. Aber die Entscheidung dann zu sagen, aufgrund der Nachrichtenbilder und der Entwicklungen in Israel und Gaza lassen wir eine palästinensische Autorin nicht auftreten und dafür im Ausgleich vielleicht ein wenig mehr israelische Stimmen auf die Bühne zu bringen, halte ich doch für ein bisschen kurzsichtig. Denn ein Buch ändert sich ja nicht aufgrund der Nachrichtenlage und ein literarisches Werk wird nicht weniger wert, indem sich die Entwicklungen im Nahen Osten verändern. Das hieße ja in der umgekehrten Logik, dass dann, wenn jetzt in Gaza es zu einer humanitären Katastrophe gäbe durch einen israelischen Beschuss, dass man dann wieder sagen könnte, okay, jetzt aufgrund dieser neuen Situation darf jetzt wieder ein Palästinenser oder eine Araberin lesen. Ich denke, das sind Kurzschlussreaktionen, die man natürlich irgendwie auch verstehen mag. Aber es ist schon seltsam, dass man ein Buch jetzt ganz neu lesen möchte oder dass man ein Buch jetzt plötzlich aufs Politische hin untersucht, ob da irgendwelche anstößigen Sachen drin stehen könnten. Es ist selbstverständlich so, dass dieser Roman von Adania Shibli eine Nebensache aus einer betroffenen Perspektive geschrieben ist. Es ist ein Buch, das man eventuell zwar an einem oder zwei Tagen lesen kann, das einen aber doch sehr lange weiter begleitet. Und die deutsche Literaturkritik hat das ja ganz überwiegend auch so gesehen. Also im Feuilleton hieß es zum Teil, mit diesem Buch sei die palästinensische Literatur zum ersten Mal auf internationalem Niveau angekommen. Nur mal um eine Stimme hier zu zitieren. Es ist schade, dass man das jetzt versucht umzukehren und dass man versucht, das jetzt aufgrund der Nachrichtenlage komplett neu zu bewerten.
Der Roman Eine Nebensache war auch schon vorher nominiert für den amerikanischen National Book Award und für den International Booker Prize, also in seiner englischen Übersetzung. Der Literaturpreis der Litprom, der auf der Buchmesse hätte verliehen werden sollen, ist demgegenüber ein wirklich winziger Preis, eigentlich kein Vergleich. Jetzt aber genießt er, der Preis, eine ungeahnte Prominenz und auch Adania Shibli hat durch diese Verschiebung eine ungeahnte Prominenz bekommen. Über Adania Shibli wurde und wird viel geredet. Sie ist aber nicht da. Sie ist die anwesende Abwesende. Haben Sie das auch so erlebt?
Das ist richtig. Adania Shibli ist natürlich extrem demoralisiert über diese Anwürfe und dass sie jetzt in die Nähe des Antisemitismus gerückt wird. Und sie hätte sich gerne eine andere Art von Prominenz gewünscht, wenn überhaupt. Sie ist ja nicht die Person, die gerne im Rampenlicht sitzt oder die sich in den Vordergrund drängt. Es ist natürlich sehr schade, dass sie jetzt hier nicht auf der Bühne sein kann und dass ich ihr auch die vielen Fragen, die ich an sie gehabt hätte, auf der Bühne nicht stellen kann. Und soweit ich weiß, steht sie auch kaum für Interviews zur Verfügung. Aber ich weiß, dass sie sehr gerne diesen Preis entgegengenommen hätte. Dass sie aber jetzt aufgrund der Entwicklungen auch gar nicht nach Frankfurt gekommen ist.
Es sind auch noch andere nicht nach Frankfurt gekommen. Es haben eine ganze Reihe arabische Verlage abgesagt. Sie sind ja als Arabist wahrscheinlich vor allen Dingen in arabischsprachigen Kontexten unterwegs, auch hier auf der Messe. Wie war denn da die Stimmung in Bezug auf Adania Shibli? Was haben Sie wahrgenommen?
Das ist ein Thema, das in arabischen Kreisen auch starke Resonanz und kritische Resonanz gefunden hat, oft in die Richtung gehend. Man sieht mal wieder, dass Deutschland sich einseitig positioniert und dass arabische, palästinensische Stimmen hier nicht erwünscht sind. Das wird als Beleg dafür genommen und auf Social-Media-Kanälen sieht man also das Bild von Adania und von dem Buch mit entsprechenden Kommentaren. Wie gesagt, als Beleg dafür, dass Deutschland zu Israel freundlich sei und dass dies sogar Auswirkungen hat auf die literarische Freiheit, wie es dann behauptet wird. Auch diese Darstellungen sind verständlich. Sie sind ihrerseits auch wieder zum Teil einseitig. Und zum anderen ist es etwas, was Adania selbst auch wieder nicht recht ist, weil sie nicht Aushängeschild sein möchte für bestimmte politische Positionen. Zumindest nicht, dass sie instrumentalisiert wird.
Günter Ort, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und der Roman Eine Nebensache ist bei Berenberg erschienen. Gut 300 Exemplare hatte der Verlag noch auf Lager, aber als die Debatte um den Roman dann losging, waren die schnell vergriffen. Jetzt druckt der Verlag nach, aber E-Books für alle, die es interessiert, gibt es natürlich immer. Rund 7500 deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher erscheinen pro Jahr. Und sie alle könnten den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen, der jedes Jahr in verschiedenen Sparten verliehen wird. Auch jetzt wieder auf der Frankfurter Buchmesse. Welche Bücher am Ende das Rennen machten, weiß meine Kollegin Anja Höfer. Sie war bei der Preisverleihung dabei, auf der auch über Grundsätzliches nachgedacht wurde.
Rund ein Viertel aller Viertklässler in Deutschland hat massive Schwierigkeiten beim Lesen. Das Ergebnis der im Mai veröffentlichten IGLU-Studie ist mehr als beunruhigend. Da waren sich alle Festredner bei der Verleihung des Deutschen Jugendbuchpreises einig. Und Ralf Schweikert, Vorsitzender des ausrichtenden Arbeitskreises für Jugendliteratur, fasste das Problem in ein drastisches Bild.
Unser Bildungsschulgebäude steht in Flammen. Wir stehen davor. Und wir wünschen ganz doll, dass jetzt der große Löschzug mit dem mächtigen Feuerwehrschlauch angerast kommt, den Schlauch an den Hydranten anschließt und Profis das Feuer löschen. Was erleben wir stattdessen? 16 Kleinwagen fahren vor, 16 Menschen unterschiedlicher Begabung steigen aus und schätzen erstmal die Lage ein. Eine sagt, ja, da löschen wir mal gar nicht, solange das Lehrerzimmer nicht brennt. Ein anderer, wenn der Wind so steht, geht das Feuer von ganz alleine aus. Und ein dritter versucht, seinen Gartenschlauch mit Gardena-Anschluss an den Hydranten zu koppeln. Mit dem Ergebnis, dass unser Bildungsschulgebäude seit Mai unvermindert weiterbrennt.
Lesen, das machte nicht nur Ralf Schweikert klar, ist der Schlüssel zu jeder Art von Bildung. Und preiswürdige Bücher wie die Nominierten zum Deutschen Jugendliteraturpreis tragen ihren wichtigen Teil dazu bei. Gestiftet wird der mit 72.000 Euro dotierte Preis vom Bundesfamilienministerium. Sein Ziel ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit zu stärken. Dies gilt besonders in Zeiten, in denen viele Kinder direkt oder indirekt mit Krieg, Gewalt und Verlust konfrontiert werden. Kinderarmut und Bildungsarmut müssen dringend bekämpft werden, betonte Bundesfamilienministerin Lisa Paus in ihrer Rede.
Armut bedeutet Ausgrenzung und sie bedeutet auch viel zu oft arm an Bildung zu sein. Eine große Chance sind Bücher. Der Arbeitskreis für Jugendliteratur leistet mit seinem Einsatz für eine flächendeckende und literarische Bildung einen wichtigen Beitrag eben auch für Chancengleichheit. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam dafür sorgen, dass alle Kinder in diesem Land gut aufwachsen können. Und jetzt bin ich am Ende und bin gespannt, wie Sie, wer gewonnen hat.
Ein sogenanntes Silent Book, also ein Buch, das ganz ohne Text auskommt, gewann in der Sparte Bilderbuch. Spinne spielt Klavier von Benjamin Gottwald, erschienen im Carlsen Verlag. Ein stilles Buch, aber dennoch voller Klänge. Die knallbunten, fröhlichen Illustrationen fordern dazu auf, die jeweils abgebildeten Geräusche nachzumachen. Und so darf gesummt, gehaucht, geblubbert, geklimpert oder bei Ansicht einer Spaghetti zwischen geschürzten Lippen nach Herzenslust eingesaugt und geschlürft werden. Aktiv und spielerisch lassen sich so für Kinder ganz neue Welten erschließen. Ein seltsames Wesen namens Babette wiederum steht im Mittelpunkt des Siegertitels der Sparte Kinderbuch. Boris Babette und lauter Skelette von Tanja Esch, erschienen bei Kiebitz, erzählt in einem farbenfrohen Comic die Geschichte einer eigenwilligen Selbstfindung. Wer ist Babette? Das weiß sie selbst noch nicht mal. Sie ist gelb, ein bisschen haarig, hat einen kleinen Sprachfehler, erinnert entfernt an einen Wiesel und liebt Grusel. Tanja Esch gelingt mit ihrer Graphic Novel für Kinder ein ebenso humorvolles wie anrührendes Plädoyer für die Anerkennung von Vielfalt und gegen das Schubladendenken. Diversität, Verschiedenheit, Vielfalt ist überhaupt das große Thema der diesjährigen Gewinner beim Deutschen Jugendliteraturpreis. Dies hob auch die Vorsitzende der Kritikerjury, die Germanistin und Literaturdidaktikerin Professor Iris Kruse von der Uni Paderborn hervor.
Alle unsere Siegertitel sind geeint in einer ganz wunderbaren Engagementrichtung, nämlich in dem Engagement für das Entdecken, Wahrnehmen und Empfinden von Vielfalt. Von Ihnen geht ein Appell aus an uns alle und an die Kinder und Jugendlichen eben in so schöner Weise, in diesem großartigen Zusammenspiel von Inhalt und Form, das sie eben alle auszeichnet, ein Appell dafür, die Sinne und die Herzen weit zu machen für die Diversität in der Lebenswirklichkeit aller.
Ganz in diesem Sinne klärt das Gewinnerbuch in der Kategorie Sachbuch über alles auf, was sich unter dem weiten Begriff Queer versammelt. Queer gestreift, erschienen bei Hansa, trägt die Regenbogenstreifen schon im Cover und erklärt anhand eines ganz eigenen ABCs, was sich hinter den Buchstaben LGBTIQA+ eigentlich verbirgt. Es ist längst überfällig, dass sich auch Nicht-Betroffene in einer Gesellschaft mit den Lebensrealitäten marginalisierter Gruppen auseinandersetzen, stellt die Autorin Katrin Köller gleich zu Beginn klar. Vorurteile will Queer gestreift abschaffen. Dazu tragen auch die originellen Illustrationen von Irmela Schautz bei, die mit Verweisen auf Songs oder Memes aus der ganzen Vielfalt der Jugendmedienkultur schöpfen. Formal ungewöhnlich kommt der Siegertitel in der Sparte Jugendbuch daher. Die Sonne, so strahlend und schwarz, von der afrodeutschen Autorin Chantal Fleur St. John, erschienen bei Thienemann, ist ein Versroman in der Tradition der US-amerikanischen Spoken-Word-Community. Die Sprache fließt hier wie Musik, mal klingt es wie Rap, mal wie eine Ballade. In einer metaphernreichen, verdichteten Sprache erzählt der Roman von der komplexen Identität einer schwarzen, queeren Frau in Deutschland. Die Schönheit und Leichtigkeit der Form sorgt dafür, dass das Buch an keiner Stelle von der Schwere seiner Themen wie häusliche Gewalt oder Rassismus erdrückt zu werden droht. Vielfalt, das wurde bei der Preisverleihung oft betont, lebt von Respekt und Toleranz. Was sich Chantal Fleur St. John für unsere Gesellschaft wünscht, das formulierte sie in ihrer Dankesrede so.
Immer wieder für mich ist es, Raum zu machen für Begegnungen. Also das ist, glaube ich, auch wenn wir die Konflikte der Zeit sehen, ist es immer wieder Begegnungen, weil, glaube ich, aus diesen Begegnungen, die notwendig sind, glaube ich, ganz viel von den Ängsten und von den Vorurteilen auch genommen werden können.
Der Deutsche Jugendliteraturpreis 2023. Anja Höfer berichtete von der Preisverleihung auf der Frankfurter Buchmesse. Mehr zu den nominierten und ausgezeichneten Titeln finden Sie auf der Website des Preises jugendliteratur.org. Soeben wurde auch das Jugendwort des Jahres gekürt. Initiiert vom Verlag Pons Langenscheid durften in den letzten Monaten alle 10- bis 20-Jährigen mit abstimmen. In der näheren Auswahl waren die Begriffe NPC, Side-Eye und Goofy. Verstanden? Gewonnen hat das Wort Goofy. Und was das alles genau heißt, das habe ich mir von Jugendlichen auf der Messe erklären lassen. Und habe auch gefragt, ob Goofy denn nun wirklich viel verwendet wird.
Was ist ein NPC?
Also ich kenne das Wort NPC aus Fortnite. Entschuldigung.
Und ist, für mich, Fortnite ist ein was, Computerspiel?
Ja, so ein Computerspiel.
Und dann das, sag nochmal von vorne.
Also ich kenne das Wort NPC aus dem Gamer-Bereich. Also das ist ein Spiel, was viele Jugendliche heutzutage spielen. Und für mich ist das eine Person, die sich seltsam verhält oder benimmt. Genau.
Also NPC steht für Non-Playable Character, das heißt also eine Person, die quasi nur dann existiert, wenn sie in der eigenen Anwesenheit, also halt nur für einen selbst existiert und sonst für niemanden.
Das ist aber jetzt gar nicht so einfach gewesen. Nur in der eigenen Anwesenheit, also der ist nur für sich selbst. Möchtest du es auch nochmal verschreiben?
Also es heißt ja übersetzt Non-Playable Character und ich würde sagen, das ist eher so eine Person, die immer zum Beispiel beim Treffen so daneben steht und eher nicht so im Mittelpunkt stehen will, sondern eher quasi am Rande ist.
Und was bedeutet Side-Eye?
Also Side-Eye benutze ich jetzt nicht so häufig, aber das bedeutet, wenn man was Seltsames sagt, dann guckt man so zur Seite und dann fühlt man sich ein bisschen komisch, was die Person gesagt hat. Ja, Side-Eye.
Und was bedeutet Goofy?
Das weiß ich nicht, das tut mir leid, weiß ich nicht.
Das weiß ich auch nicht. Komische Jugendwörter, die gibt es vielleicht gar nicht, die benutzt gar keiner.
Ja, das verwende ich auch nicht, deswegen kann ich das nicht so gut sagen.
Side-Eye?
Was ist Side-Eye?
Also Side-Eye gibt man so jemanden, wenn man irgendwas komisch findet oder so, und dann gibt man dem so einen Seitenblick. Ja.
Skeptisch?
Ja, genau.
Wie würdest du sagen?
Ja, also der Blick ist so judgy. Okay, judgy ist ein Jugendwort. Also missbilligend. Ja.
Und was würdest du sagen?
Ja, schließ mich den vollkommen an.
Ja, okay. Und Goofy benutzt ja alle nicht.
Nee.
Okay.
Ein Jugendwort des Jahres, das keiner kennt und nutzt. Merkwürdig.
Thank you.
Die politischen Debatten, die Preise, die verliehen wurden und die Preise, die am Ende doch nicht verliehen wurden. All dies hat die Frankfurter Buchmesse dieses Jahr in Atem gehalten. Und leider auch ein bisschen abgelenkt von Slowenien ist mein Eindruck, dem diesjährigen Gastland. Selbst Eröffnungsredner Slavoj Žižek, slowenischer Philosoph, schrieb sich spontan ein neues Redeskript und sprach dann vor allem über den Israel-Palästina-Konflikt. Hier bei mir im Messestudio sitzt nun die slowenische Autorin Natascha Kramberger und mit ihr will ich jetzt tatsächlich einfach mal über Bücher sprechen. In ihren letzten beiden Büchern schreibt sie darüber, wie es ist, einen Bauernhof in der Nähe von Maribor zu übernehmen. Verfluchte Misteln hieß ihr erstes Buch, jetzt neu hinzugekommen ist Mauerpfeffer. Natascha Kramberger, herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, plötzlich toben die politischen Debatten hier in Frankfurt. Konnte sich das kleine Slowenien in den letzten Tagen denn trotzdem auf der Messe behaupten? Wie haben Sie das erlebt?
Ich denke schon. Also so eine Aufmerksamkeit auf Slowenien sind wir überhaupt nicht gewohnt. Also sowas erleben wir nie sonst. Und das finde ich schon wichtig. Könnte es besser sein, weniger sein, mehr sein? Ich weiß es nicht. Aber ich kann schon für mich selbst bestätigen, ich habe viel mehr Interviews und Lesungen als sonst. Und ich finde das wunderschön, denn irgendwie kommen wir doch zu Lesern, die sind einfach in Bücher interessiert. Und das finde ich echt schön, dass wir diesen Zugang jetzt haben. Also die Möglichkeit, die wir gerade haben, ist viel größer und schöner als früher. Ja.
Und was Politik angeht, auch Ihr neues Buch Mauerpfeffer ist auch ein bisschen ein politisches. Denn ja, wo man über Natur schreibt, über einen Bauernhof, da schreibt man auch über den Klimawandel. Also konkret, Sie sind seit gut 7 Jahren Ökobäuerin in Slowenien, wo es im Juli und im August ja diese entsetzlichen Unwetter gab. Wir haben das hier auch ganz viel in den Nachrichten verfolgt. Und auch Ihr eigener Hof war betroffen und stand unter Wasser. Darüber schreiben Sie auch. Was war da los und wie geht es Ihrem Hof aktuell?
Ja, es war ein unglaublich schwieriger Sommer. Und genau am 16. Mai hatten wir die ersten Überschwemmungen. Da gab es ein kleines Stück Steiermark, also slowenische, aber auch österreichische Steiermark. Wir waren schon damals unter dem Wasser. Und dann hatten wir ein paar Wochen, da gab es einfach nur Regen. Und da kamen dann auch Orkanwinde und Hagel und alles, was man sich ausdenken kann eigentlich. Und als dann am 4. August diese große Überschwemmungen generell überall in Slowenien kamen, waren wir eigentlich schon Veteranen. Aber ich denke, das Schlimmste war diese Angst, wenn diese Wettervorhersage kam. Ja, das war hart zu verstehen, wir haben da keine Kontrolle und wir können eigentlich nichts machen. Nur warten. Und gerade geht es uns gut. Wir haben eine neue Drainage gemacht. Irgendwie fühlen wir uns ein bisschen mehr vorbereitet für sowas. Obwohl man, und das habe ich echt verstanden, nie für sowas sich vorbereiten kann. Denn wenn so ein Gewitter kommt, ist es so stark, dass man sich einfach unglaublich klein fühlt.
Sie beschäftigen sich jetzt in Ihrem neuen Buch Mauerpfeffer auch mit der Technisierung der Landwirtschaft, also zum Beispiel auch mit großen Maschinen, ist ja auch ein Essay, mit der Frage nach der maximalen Ausbeutung der Böden und interessanterweise auch mit dem Hunger, und zwar dem Hunger der Erde, der ausgebeuteten, ausgedörrten Erde, denn die hungert, schreiben Sie. Was haben Sie in diesen 7 Jahren auf dem Bauernhof vor allen Dingen gelernt?
Ich habe gelernt, man braucht Geduld und Zeit und Glauben und Vertrauen. Und es geht nicht schnell und deswegen ist es so hart und so schwierig für Bäuerinnen und Bauern, irgendwie in ökologische, nachhaltige Landwirtschaft zu gehen, wenn man nicht schon seit Anfang in diese Richtung und in so einem Weg landwirtschaftet. Und ich habe echt gelernt, wir als Gesellschaft, wir müssen Bäuerinnen und Bauern unterstützen, denn nur so können die besser mit Natur zusammenarbeiten, nicht die Natur kontrollieren, sondern zusammenzuarbeiten. Und dann wird die Natur uns allen auch viel besser unterstützen können. Das habe ich gelernt.
Sie setzen sich in Ihrem Buch interessanterweise auch mit den klassischen Landwirtschaftskalendern auseinander. Die hatten vielleicht mal Gültigkeit, aber durch den Klimawandel haben die nämlich auch keine Gültigkeit mehr. Und Sie versuchen, diesen Landwirtschaftskalender auch so ein bisschen als Zeitraster auf das Leben auf dem Hof zu legen. Und Ihre Freundin Wessner, von der wir gleich was hören, die regt sich darüber auf. Ja, ich würde sagen, lesen Sie doch eine kleine Passage vor, in der wir hören, dass nicht der Hof sich an den Kalender anpasst, sondern dass Sie sich auf den Rhythmus des Hofes einlassen müssen.
Obwohl ich wegen der Vorwürfe erschrak, mit denen mich meine Freundin Wessner überschüttete, als sie verlangte, ich solle die Finger vom Kalender lassen und in meinem Tempo landwirtschaften, musste ich mir schon bald einstehen, dass nicht einmal die besten Anweisungen funktionierten, wenn ich mich an ihnen wie eine Besoffene am Lattenzaun festklammerte. Insbesondere, weil sich das Wetter im Kalender und das Wetter auf meinem Bauernhof einfach nicht eins werden konnten, sich weigerten, sich zu ähneln, geschweige denn identisch zu sein. Bereits die verschiedenen Lagen auf meinem Bauernhof konnten dazu führen, dass ich selbst bei demselben Wetter nicht auf die gleiche Art verhielt. Die Senke mit dem Pflauen und dem Tümpel reagierten jedes Mal ganz anders als der Hügel mit den Reben oben oder der Waldrand mit den Hasel- und Walnüssen. Jede Ecke meines Bauernhofs war eben ein ganz eigensinniges Flächen Erde und niemand konnte sie dazu zwingen, auf einmal, wie eine vorherrschende Popkultur, dieselbe Sprache zu sprechen, nach Möglichkeit die des Fernsehens. Der 100-jährige Kalender bot zwischen seinen Zeilen Vorhersehbarkeit und sich wiederholende Muster, denen man nur mehr oder weniger geschickt hätte folgen sollen. Die Realität auf meinem Bauernhof aber stellte mich vor drastische Wendungen und Naturkatastrophen, die verlangten, dass ich völlig unvorhersehbare, einmalige und oft verrückte Entscheidungen traf, die ich oft nicht erklären konnte, doch die manchmal völlig unerklärbar und unerwartet trotzdem funktionierten.
Dankeschön, Natascha Kramberger. Eine Passage aus Ihrem neuen Essay Mauerpfeffer über das Landwirtschaften auf einem slowenischen Bauernhof. Ja, ich dachte ja immer, Frau Kramberger, Landwirtschaft, das muss man machen. Sie aber sagen in Mauerpfeffer mehrmals, das muss man auch erzählen. Warum?
Ja, ich habe mich mehrmals gefragt, warum ich überhaupt mich mit Landwirtschaft beschäftige.
Als
ich
Autorin?
Ja, eben. Ich bin ja keine Bäuerin und ich habe nicht genug Erfahrungen und Kenntnisse. Ich habe das nicht studiert. Und dann gab es so einen Moment, an dem ich echt verstanden habe, ja, ich muss erzählen. Denn ich sehe mit meiner Arbeit, mit meiner landwirtschaftlichen Arbeit und dann auch beim anderen Bäuerinnen und Bauern, die ich kennenlerne, wie viel wir von Natur lernen und wie viele Beobachtungen wir jeden Tag bekommen und haben. Und wir sind gerade überfordert von allen diesen Nummern und Statistiken und was auch da los ist mit Klimawandel und so. Und es ist einfach schwierig, sich das vorzustellen. Also ja, was bedeutet denn Tausende oder Hunderttausende Arten von Tieren oder Pflanzen werden aussterben? Was bedeutet denn das? Aber wenn ich oder meine Freundin, Bäuerin oder wer auch immer erzählt über ein Vögel oder ein Frosch oder eine konkrete Geschichte erzählt, was da passiert, dann kann man vielleicht sich besser vorstellen, warum wir Natur brauchen und wie uns Natur auch unterstützen kann.
Ja, Sie erzählen viele konkrete Geschichten aus dem Alltag auf dem Bauernhof. Sie erzählen einerseits auch über Herbizide, Pestizide. Sie sprechen über die Nachbarn und wie die das handhaben, was da so gesprüht wird. Sie erzählen von dem Glück, aus einem mickrigen Feld Gerste für 3 Jahre zu bekommen, als großen Erfolg. Und da gibt es auch eine Geschichte, die fand ich wahnsinnig anrührend. Da erzählen Sie, dass ein Walnussbaum im Hof gefällt werden muss. Und dann geschieht etwas Eigenartiges. Ein Gewitter zieht auf, es kommt Wind und die Vögel versammeln sich da um den Baum herum. Ist das wirklich so passiert?
Ja, das ist eine unglaubliche Geschichte, ich weiß. Und ich habe mir mehrmals gefragt, ob ich das doch schreiben sollte oder nicht, denn es klingt quasi esoterisch. Und es war für mich auch ein schwieriges Moment. Es war so in meiner vierten Saison, ich war mir nicht echt sicher, was ich da mache, warum wir das überhaupt trauen. Und da gab es ja fünf Kerlen, fünf junge Menschen von Feuerwehr, und die sind keine esoterischen Menschen. Und die haben es auch miterlebt. Und als ich gesehen habe, was für einen Effekt das auf diesen Jungen hatte, da war mir auch klar, da passiert was ganz, ganz Besonderes. Und ja, es ist überhaupt nicht esoterisch, es ist einfach wahr, dass wir, also Menschen, nicht die einzigen Wesen sind, die miteinander kommunizieren können. Und die Bäume sprechen auch und die Vögel, und da gibt's was, und wir brauchen es einfach nicht, alles zu verstehen und alles zu kontrollieren. Wir denken, wir wissen alles besser, wir können alles besser, aber das stimmt überhaupt nicht. Und das wollte ich dann mit dieser Geschichte zeigen.
Sie schreiben einerseits ganz realistisch, fast journalistisch, also da geht es um CO2-Ziele. Sie lesen Landmaschinenkataloge und analysieren die Wetterkarte und all dieses. Andererseits hat es eben auch was Märchenhaftes manchmal im Ton. Es ist ein literarischer Essay oder würden Sie sagen poetische Prosa?
Ich weiß eigentlich nicht, was das ist. Vielleicht ein Essay in Erzählungen oder sowas. Es war mir einfach wichtig, auch diese Vielfalt zu zeigen. Denn wenn man sich mit Natur beschäftigt, dann versteht man, es geht um so viele Ebenen. Und man muss einfach bereit sein, auf allen diesen Ebenen zu kommunizieren und zuzuhören.
So ein Bauernhof macht unheimlich viel Arbeit, davon erzählen Sie auch, ja. Und das erlebt man hautnah mit, wenn man Ihre letzten beiden Bücher liest, also die übersetzten Bücher Verfluchte Misteln und Mauerpfeffer. Das alles ist sehr arbeitsintensiv. Wann finden Sie denn nach langen Arbeitstagen noch Zeit und auch Kraft zum Schreiben?
Im Winter. Statt Winterschlaf mache ich Winterschreiben.
Ach so. Verstehe. Ja, das machen Sie dann wahrscheinlich in Berlin, denn ich hörte, ja, Sie sind über die Wintermonate in Berlin, wo Sie vorher schon gelebt haben, bevor Sie dann mit Anfang 30 diesen Bauernhof in Jodowsky-Doll übernommen haben. Ein ganz klitzekleines Dorf, ne? Ich glaube 360 Einwohner oder so. So ganz süß in der Nähe von Maribor. War das auch für Sie eine Rückkehr nach Slowenien, also wieder ganz und gar Slowenien zu sein auf dem Land?
Eigentlich habe ich das nicht mit meinem Kopf gemacht, sondern mit meinem Körper. Ich denke, es gab so ein echt körperliches Gefühl. Ich brauchte mehr Kontakt mit Erde, und das habe ich in Berlin vermisst, und ich wusste nicht, dass ich das in Berlin vermisse. Und es war nicht einfach, aber irgendwie, ja, haben alle gesagt, ja, du bist zurückgekommen, und ich sage jetzt immer nein, ich bin einfach weitergegangen.
Wir sitzen jetzt hier im Ü-Wagen auf dem Messegelände, und der Ü-Wagen, der steht so schräg hinter der Gastlandhalle. Das ist die Slowenienhalle, und darin gibt es drei wabenförmige Bühnen, darin sehr viele hochkarätige Veranstaltungen. Es gibt viele slowenische Bücher, die man angucken kann. Also vielleicht nicht sehr viele, denn Slowenien ist mit 2 Millionen Einwohnern auch einfach ein kleines Land. Das ist sowas wie Slowenien in klein hier in der Gastlandhalle. Wandeln Sie auch darin herum und denken, ja, das sind meine Kollegen, meine Autorenkollegen, das ist mein Land, das ist meine Halle.
Ja, ich finde es unglaublich schön, hier zu sein, weil auch wenn ich in Slowenien bin, bin ich ja immer auf meinem Bauernhof in Jurovski Dol, und das ist eigentlich weit, weit weg von Ljubljana. Und es ist schon ein Privileg, dass wir gerade alle, quasi alle, so viele sind wir hier zusammen, und wir können uns auch treffen und miteinander ein bisschen Zeit verbringen. Und ja, ich finde auch die Literatur und was wir gerade hier in Frankfurt auch lesen können und generell gerade in Deutschland mit neuen Übersetzungen, denn das ist ja eigentlich das größte Problem. Nicht, dass unsere Produktion klein ist, aber da gibt es immer dann diese auch Zwischenstelle. Die Bücher müssen auch übersetzt werden, und da gibt es nicht so viele Übersetzerinnen, die das gut können. Und ich finde schon schön, was wir da haben und was wir da zeigen, und das finde ich schon sehr speziell.
Ja, und was schön ist und was gezeigt wird, das sind auch Ihre beiden Bücher. Das neue Buch heißt Mauerpfeffer, ein literarischer Essay, den man gut zusammenlesen kann mit dem vorherigen Band Verfluchte Misteln. Beide, finde ich, hervorragend übersetzt von Lisa Linde, erschienen im Verbrecher Verlag. Mein Name ist Katharina Borchert und Sie hören SWR2 und ich bedanke mich nun ganz herzlich bei Ihnen, Frau Kramberger, Natascha Kramberger, vielen Dank.
Dankeschön.
Das war das Lesenswert-Magazin von der Frankfurter Buchmesse. Die ganze Sendung und auch die einzelnen Gespräche und Beiträge finden Sie auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de zum Nachhören und in der ARD-Audiothek. Die Musik kam heute vom Album Sea of Reeds von der Band Accordion Tribe um den Slowenen Bratko Bibic. Jetzt folgen hier die Nachrichten und danach geht es weiter mit den Donaueschinger Musiktagen. Hören Sie nach den Nachrichten das Abschlusskonzert mit dem SWR-Sinfonieorchester. Um die Technik kümmerten sich heute Andreas Bernhard und Sonja Röder. Am Mikrofon war Katharina Borchert.